Ich begrüße Sie herzlich zu diesem philosophischen Gespräch über die Religion. Die Frage, was ist Religion, betrachtet die Philosophie vom Standpunkt der Vernunft aus, nicht vom Standpunkt des Glaubens aus, wie zum Beispiel die Theologie. Hinsichtlich der Frage einer Religionsphilosophie oder der Fragen der Religionsphilosophie bestehen die größten Gegensätze, vielleicht die größten Gegensätze überhaupt, was auch leicht verständlich ist, da die Religion selber und erst recht die Religionsphilosophie eine Fülle allgemeinerer Voraussetzungen hat, zum Beispiel in der Frage der Erkennbarkeit der Welt überhaupt oder der Frage der Existenz Gottes. Denn die Religion bedeutet ja eine Beziehung zwischen Mensch und Gott. Diese Beziehung ist in fast allen Religionen eine zweiseitige. Der Mensch, zum Beispiel im Gebet, richtet sich an Gott oder an die Götter. Und andererseits besteht die umgekehrte Beziehung. Gott handelt mit dem Menschen, spricht zu dem Menschen durch Propheten oder wie das Christentum, wie wir als Christen glauben, durch den Mensch gewordenen Sohn Gottes selbst. Er handelt mit dem Menschen, er schafft ihn, er erlöst ihn. So besteht also eine zweiseitige Richtung. Nun, die eine Seite dieser Richtung und das Phänomen der Religion erkennen alle Philosophen und alle Menschen an. Es gibt überall Menschen, die beten zu Gott, die beten Gott an, die flehen die Götter an, die danken Gott. Das ist ein Phänomen, das sich als solches nicht leugnen lässt. Aber die umgekehrte Richtung, die Existenz Gottes überhaupt und dann irgendeine Handlung Gottes hin auf den Menschen, muss selbstverständlich jeder Atheist und jeder Ungläubige leugnen. Und daher kommt es, dass Religionsphilosophien, die auf dem Standpunkt des Atheismus stehen, und das ist ein sehr beträchtlicher Teil der Religionsphilosophien, in der Religion entweder eine Ablenkung des Menschen von seinen irdischen Interessen sehen muss oder eine große Illusion, wie Sigmund Freud in seinem Essay über die Zukunft einer Illusion die Religion ansieht, oder sie müssen die Religion als etwas, was der Staat abschaffen soll, ansehen, wie der militante Marxismus oder andere Formen des Rationalismus. Und insofern teilen sich hier die Meinungen über die Religion gewaltig. Aber auch hinsichtlich der Interpretation der religiösen Akte selbst finden wir gewaltige Unterschiede zwischen Philosophen.
Seit der Aufklärung wird oft gesagt oder behauptet, dass Religion nur Opium ist für das Volk, wie Karl Marx gesagt hat, oder nur eine Vertröstung ist, damit die Menschen jetzt zufrieden sind und auf etwas hoffen können. Ist Religion mehr für den Menschen oder ist es ein billiger Trost aufs Jenseits?
Unter den Philosophen, die da von der Voraussetzung ausgehen, dass es keinen transzendenten Gott als Gegenstand religiöser Akte gibt und dass daher natürlich auch keine Handlung seitens Gottes bestehen kann, die den Menschen zum Gegenstand hat oder in der Gott mit dem Menschen handelt oder zu dem Menschen spricht. Unter den Philosophen also, die von einer agnostischen oder sogar atheistischen Voraussetzung ausgehen, gibt es drei Gruppen. Die ersten sind die, die Sie in Ihrer Frage angesprochen haben, die wie Marx der Ansicht sind, dass die Religion ein Opium für das Volk ist. Eine ähnliche Auffassung vertritt Friedrich Nietzsche, für den die Religion den Menschen bricht, gleichsam seine Energie wegnimmt, das Wasser, das in ihm besteht, wie auslaufen lässt. Und Nietzsche vergleicht seine Philosophie einmal wie mit einem Staudamm, wo also alle Kräfte, alle Energien des Menschen in ihm selbst bleiben und er dadurch zum Übermenschen wird. Und so gibt es eine Fülle von Philosophien, auch der kritische Rationalismus oder die meisten Vertreter des an Popper sich anlehnenden kritischen Rationalismus, die aus einer atheistischen Voraussetzung den Schluss ziehen, dass Religion eine Ablenkung des Menschen ist, ein Opium für das Volk ist, eigentlich abgeschafft werden soll, dass sie keinen Sinn mehr hat. Und ich persönlich bin der Ansicht, dass wenn man von einer atheistischen Voraussetzung ausgeht, das die vernünftigste Auffassung der Religion wäre. Daher will ich darüber nicht weiter sprechen, weil hier man die Frage der objektiven Existenz Gottes erst klären müsste. Und wenn die positiv entschieden werden kann, wie ich meine, dann ist natürlich diese Auffassung von Marx oder die anderen genannten Auffassungen zu verwerfen. Die zweite Art, die Religion zu betrachten, finden wir etwa bei William James oder bei Hermann Lübbe oder bei einer ganzen Reihe anderer Denker, zum Beispiel auch bei Bultmann, nämlich, dass zwar die Religion keinen objektiven Wahrheitsanspruch mehr machen kann nach der Aufklärung oder dass der nicht sich begründen lässt, weil eben keine Erkennbarkeit Gottes gegeben ist, aber die Religion hat noch eine existenzielle Bedeutung. Bultmann zum Beispiel sagt, wenn wir glauben und sprechen, ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat, ich glaube an einen Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, dann meinen wir nicht, dass wirklich Gott uns geschaffen hat, sondern dass wir uns als Geschöpf interpretieren und darin einen Sinn unserer Existenz finden. Oder Lübbe nennt die Religion eine Kontingenzbewältigung. Oder andere Denker wie William James denken, dass neue Energien im Menschen frei werden durch das religiöse Leben. Oder wieder andere wie de Bonal oder Morat sehen eine soziale und politische Bedeutung in der Religion. Sie bewahrt das Ancien Regime, sie ist eine politische Ordnungsmacht. Nun, alle diese Auffassungen der Religion gehen also in die Richtung eines rein subjektiven Sinnes religiöser Akte für den Menschen. Auch bei Kant ist die Religionspflicht nur noch eine Pflicht des Menschen gegen sich selbst. Und eine dritte Gruppe schließlich lässt sich vielleicht durch Ludwig Wittgenstein kennzeichnen, die betrachtet Religion als sinnlose Aussagen, als sinnlose Sätze, die eigentlich gar keinen Sinn haben. Und er führt für seine Auffassung verschiedene Argumente an.
Ist die Religion eigentlich etwas mehr als nur eine Methode, mit dem Leben irgendwie fertig zu werden, also über die Unwägbarkeiten des Lebens hinwegzukommen, sich hinwegzutrösten, eine Art Kontingenzbewältigung?
In Antwort auf diese Frage der Religion als Kontingenzbewältigung oder der Religion als subjektive Quelle des Lebens, der moralischen Motivation und dergleichen, kann man wohl zwei Haupteinwände machen. Der erste Einwand gegen eine solche Auffassung der Religion kam zur Sprache in den Dialogen zwischen Robert Spemann und Hermann Lübbe über das Buch Religion nach der Aufklärung, wo Robert Spemann meines Erachtens mit vollem Recht geltend macht, dass diese existenzielle Funktion der Religion, zum Beispiel uns angesichts des Todes geliebter Menschen oder des eigenen Todes zu trösten, mit den Erfahrungen unserer Endlichkeit und unserer Sterblichkeit fertig zu werden, dass Religion dazu nur dann beiträgt, nur dann tröstend wirkt, wenn wir wirklich glauben, dass ihr Wahrheitsanspruch zu Recht besteht. Im Moment, wo wir diese Auffassung der Religion vertreten, dass sie nur eine existenzielle, tröstende Wirkung auf uns ausüben soll, verliert sie diese Wirkung. Weil diese Wirkung hat sie nur durch den Glauben an die Wahrheit dieser Religion und durch den Bezug, zumindest subjektiv von Gläubigen her, auf eine von seiner Tröstung und seiner existenziellen Geborgenheit unabhängigen Wirklichkeit, etwa der Liebe Gottes, der Erlösung, des ewigen Lebens. Nun antwortet darauf Lübbe, dass ja Untersuchungen zeigen, dass auch Placebo-Medikamente, also wirkungslose Medizinen, die die Leute dennoch weiternehmen und einnehmen, Wirkungen haben. Und dass es ähnlich wie in der Medizin diese Pseudomedizinen große Wirkungen zeigen, die psychologisch erklärbar sind, so könnte es ja auch in der Religion sein. Doch meine ich, dass man darauf sagen muss, dass erstens jemand, der diese Placebo-Mittel einnimmt und auf den sie psychologische Wirkungen haben, eben wahrscheinlich doch glaubt, dass sie irgendeine Wirkung besitzen, also nicht wirklich bewusst sie einnimmt, obwohl er glaubt, dass sie nur Zuckerwasser sind. Jedenfalls ich würde so ein Placebo-Mittel nie nehmen und es hätte auch auf mich keinerlei tröstende oder heilende Wirkung. Aber selbst wenn es so eine Wirkung hätte, kann man, auch wenn man es überhaupt nicht glaubt, kann man eine solche Einnahme von Placebo-Medikamenten nicht mit der Religion vergleichen. Denn hier handelt es sich um eine letzte, ernste Frage der Realität, um die Frage Gottes, der Erlösung. Und hier anzunehmen, dass die große Wirkungen zeigt, wenn ich das Ganze nur wie ein schönes Märchen betrachte, scheint mir eben ähnlich wie Robert Spemann eine ganz unhaltbare Auffassung zu sein. Nun, wenn wir tiefer noch über diese Frage nachdenken, dann zeigt sich, dass der innerste Sinn der Religion in einer solchen Philosophie verfälscht wird. Und sogar ein atheistischer oder agnostischer Religionsphilosoph müsste sehen, dass die religiösen Akte ihrem innersten Wesen und Kern nach eine solche Interpretation nicht zulassen. Denn nehmen wir einen zentralen Akt oder eine Reihe zentraler Akte der Religion, nämlich das Gebet. Nehmen wir zunächst das Gebet der Anbetung. So ist es völlig klar, dass wenn wir Gott anbeten als den unendlich Heiligen, dann geben wir selbst uns hin, dann antworten wir auf ihn als das höchste, absolute, unendlich heilige Wesen. Und der ganze Sinn dieses Aktes setzt die objektive, von unserem Akt völlig unabhängige Realität und Präsenz des heiligen Gottes voraus. Nicht nur, weil dieser Akt das ist, was Dietrich von Hildebrand eine Wertantwort genannt hat, also einen Akt, der, wie Karol Wojtyła oder Tadeusz Stitschen in der polnischen personalistischen Philosophie sagen, es ist ein Teil dieser Affirmation, dieser Bejahung der Person, in dem Fall der göttlichen, absoluten Personen, um ihrer selbst willen, also ein Akt der Selbstschenkung darin, sondern auch ist der Akt solcher Art, wie ihn Adolf Reinach bezeichnet hat, als fremdpersonal und vernehmungsbedürftig. Fremdpersonal heißt, dass das Gebet, wie viele andere Akte, etwa das Verzeihen oder das Versprechen, ein Akt ist, der immer sich an eine andere Person, die von mir verschieden ist, richtet. Ich kann nicht zu mir selbst beten. Ich kann nicht zu mir selbst ein Dank- oder Bittgebet sprechen. Daher ist dieser Akt wesenhaft fremdpersonal. Er kann sich aber auch nicht an ein Ding richten. Ich kann nicht bitten oder danken einem nicht denkenden, nicht wahrnehmenden, nicht bewussten Ding gegenüber. Daher ist dieser Akt gerichtet auf eine andere Person. Aber nicht nur das, sondern der Akt des Betens, der ja nicht nur besteht darin, dass man ein paar Worte herunterplappert, sondern diese Worte haben einen Sinn. Aber das Gebet besteht auch nicht nur darin, dass man den Sinn dieser Worte versteht, sondern dass man durch den Sinn dieser Worte einen Akt richtet an einen Adressaten, in dem Fall Gott. Zum Beispiel, man bittet Gott oder man dankt ihm oder man lobt ihn oder man preist ihn oder man betet ihn an. Und dieser Akt gehört in die Gruppe von Akten, wie das Versprechen oder das Verzeihen, die, also der Akt des Verzeihens, indem wir dem anderen sagen, dass wir ihm verzeihen, also zu den Akten, die vernehmungsbedürftig sind. Das heißt, sie erfüllen ihren Sinn nur, wenn sie von der anderen Seite, von der Seite des Adressaten, der Person, an den sie sich richten, gehört und vernommen werden. Selbst in Religionen, in denen kein klares Bild der Personalität Gottes besteht, liegt es im Sinn, im philosophisch einsichtigen Sinn und Wesen religiöser Akte, dass sie nur dann erfüllt sind und dann nur sie selbst sind, wenn sie von der göttlichen Seite her gehört werden. Und sogar in vielen Fällen, zum Beispiel beim Bittgebet, wenn sie erhört werden können. Daher ist das ganze religiöse Leben sozusagen zutiefst realistisch. Jeder Akt des Gebetes setzt eine realistische Metaphysik voraus. Im Moment, in dem Gott nur ein Gegenstand menschlichen Bewusstseins ist, ist ein Akt des Gebets unmöglich. Weil ein solcher vernehmungsbedürftiger Akt, der sich also an eine andere Person wendet und nur er selbst ist, er wäre wie ein wie Reinach sagt, wie ein abgeworfener Speer, der nie sein Ziel erreicht, wenn er nicht gehört und vernommen wird. Weil also dieser Akt vernehmungsbedürftig ist, setzt der religiös lebende Mensch notwendig die Realität und autonome, transzendente Wirklichkeit der Gottheit, an die er sein Gebet richtet, voraus. Und deshalb ist ein Fortführen des religiösen Lebens auf dem philosophischen Boden, den zum Beispiel Lübbe in der Religion nach der Aufklärung darlegt, psychologisch und menschlich und auch philosophisch gesehen völlig undenkbar, unhaltbar. Nun gibt es auch, wie schon früher erwähnt, neben der These, dass die Religion Opium für das Volk ist und der, dass sie eine Energie sammelnde und den Menschen bereichernde Wirkung hat, wie zum Beispiel in dieser Kontingenzbewältigungsthese, auch noch eine dritte religionskritische Form der Religionsphilosophie, die wir etwa bei Ludwig Wittgenstein finden. Wittgenstein sagt in verschiedenen Aufsätzen und Werken über Religion und Ethik, dass religiöse Aussagen sinnlos seien, sinnlose Sätze seien. Er sagt zwar in manchen seiner Werke auch sehr tiefsinnige Dinge über Religion, hat sich sehr intensiv mit Søren Kierkegaard, dem großen dänischen Philosophen, auseinandergesetzt, auch mit der Frage der Auferstehung. Aber doch ist eine der herrschenden Meinungen Wittgensteins, dass religiöse Aussagen sinnlose Sätze sind. Und der Grund dafür, wenn man genau Wittgensteins Werke liest, liegt in dreierlei Argumentationen. Die erste sagt, dass jede Religion und jede Ethik absolute Werte voraussetzt. Und das ist meines Erachtens eine tiefe Einsicht Wittgensteins. Er aber glaubt, absolute Werte lassen sich nicht erkennen und nicht begründen und deshalb ist Religion sinnlos. Ich hingegen, wie in einem anderen philosophischen Gespräch auch unser Gegenstand ist, meine, dass objektive, absolute Werte erkennbar sind und dass deshalb dieses Argument Wittgensteins wegfällt. Wittgenstein wendet aber gegen die Religion zweierlei andere Gedanken ein, auf die ich heute eingehen will. Der erste ist der, dass Religion sinnlos sei, weil die religiösen Akte ein Widerspruch gegen die Gesetze der Sprache, wie er sagt, aber ich meine, eigentlich meint er, ein Widerspruch gegen das Wesen und die Natur dieser Akte ist. Er bringt dabei zwei Beispiele. Das erste ist der religiöse Akt des Staunens darüber, dass überhaupt die Welt geschaffen ist, dass überhaupt die Welt existiert und nicht vielmehr nichts existiert. Und er sagt, dieses Staunen ist sinnlos, denn Staunen setzt immer voraus, dass wir erkennen, dass wir über etwas staunen, von dem wir wissen, dass es auch anders sein kann. Zum Beispiel, wir staunen, dass ein riesengroßer Hund uns auf der Straße begegnet, weil wir wissen, dass es auch Dackel und kleine Hunde gibt. Und das Staunen aber über die Welt, meint Wittgenstein, ist sinnlos, weil es sei eine Tautologie und eine notwendige Tatsache, dass die Welt existiert. Aber meines Erachtens ist dieser Einwand doppelt falsch. Erstens können wir auch staunen über das, was notwendig ist. Wir können zum Beispiel über die unermesslichen Gesetze staunen, die sogar ein so einfaches, scheinbar einfaches Spiel wie das Schachspiel in ihren End- und Anfangsphasen beherrscht. Wir können staunen, dass kein größter Schachmeister all diese Gesetze durchdrungen hat, die hier ihre Anwendung finden, all die mathematischen, logischen und schachlichen Gesetze. Wir können staunen über die Unendlichkeit der Primzahlen, über die Unendlichkeit der verschiedenen Arten von Zahlen. Und vor allem können wir staunen über die Tatsache der Existenz eines unendlichen göttlichen Wesens. Also das Staunen richtet sich nicht nur auf das Kontingente, nicht Notwendige. Es gibt auch ein Staunen über den Reichtum der Erkennbarkeit der Dinge, über die Schönheit als solche. Zweitens aber ist das Staunen über die Existenz der Welt gerade das Staunen über etwas Nicht-Notwendiges. Wir wissen, dass wir auch einmal nicht gelebt haben, also existieren wir nicht notwendig. Und ebenso die anderen Dinge in der Welt. Also ist die Bedingung des Staunens, die Wittgenstein nennt, dass wir uns vorstellen und dass es möglich sein muss, dass etwas auch anders sein kann, auch bei der Welt gegeben. Und dann sagt er, dass die religiöse Sicherheit, die religiöse Zuversicht des Gläubigen sei ebenfalls ein sinnloser Akt. Warum? Weil wenn ich sicher bin, dann muss ich sicher sein, dass bestimmte Dinge nicht passieren. Die religiöse Sicherheit aber, so sagt Wittgenstein, heißt, ich fühle mich sicher, egal was passiert. Das ist aber ein Unsinn. Nun, auch dies scheint mir eine oberflächliche Betrachtung des Aktes des religiösen Vertrauens zu sein. Denn wenn ich diese religiöse Zuversicht habe, dieses Gottvertrauen habe, egal was passiert, so meine ich nicht damit, dass ich sicher bin und zuversichtlich bin, dass zum Beispiel kein Unfall mich plötzlich aus dem Leben wegreißen wird, dass nicht ein Krieg oder ein Erdbeben plötzlich mich und meine ganze Familie zerstören kann, sondern diese Sicherheit richtet sich auf ein transzendentes Gut, auf das ewige Heil, auf die Geborgenheit in Gott. Daher ist es keineswegs, dass ich sage, ich fühle mich sicher, dass kein Erdbeben und kein Flugzeugabsturz geschieht, egal was mir passiert. Das ist gar nicht das Gefühl. Daher spricht Wittgenstein eigentlich hier von einer bloßen Karikatur dieses religiösen Gefühls. Nun gibt es aber noch einen Gedanken Wittgensteins, der vielleicht der tiefste Einwand ist, den er gegen die Religion erhoben hat. Er sagt, dass die Religion sinnlos sei, weil sie immer nur in Bildern von Gott spricht. Das ist übrigens ein Argument, wo er auch sehr ähnlich dem Phänomenologen Jean-Luc Marion ist. Also Wittgenstein sagt, dass Religion immer sinnlos ist, weil sie immer nur in Bildern von etwas spricht, aber dieses Etwas selber existiert gar nicht. Also es ist ein Bild gleichsam von nichts. Und daher ein Bild, das nicht einen Bezugspunkt hat, dessen Bild es ist, das aber nicht selber wieder nur ein Bild ist, ein solches Bild ist sinnlos. Nun, in diesen Gedanken Wittgensteins liegt die implizierte These, dass alle Eigenschaften, alle Attribute, die der Mensch gedanklich fassen kann, wesenhaft endlich und wieder höchstens Bilder von etwas anderem sein können. Dass also der Mensch nichts Unendliches, nichts seiner Natur nach Göttliches in irgendeiner Weise verstehen kann. Mit anderen Worten, dass er nur das verstehen kann, was die mittelalterliche Philosophie als gemischte oder als wesenhaft begrenzte Vollkommenheiten bezeichnet hat. Also nur Eigenschaften wie Mensch, Tier, Stimme, die wesenhaft begrenzt sind und die wir daher auf Gott auf keinen Fall anwenden können. Nun, hier meine ich, dass Wittgenstein die Erkenntnis übersieht, die schon der Vorsokratiker Xenophanes entwickelt hat, die dann Anselm von Canterbury, Duns Scotus, Leibniz und andere Denker weiterentwickelt haben und die ich auch sowohl in meinen Vorlesungen in Liechtenstein an unserer Hochschule der Philosophie als auch in dem Buch Gott als Gottesbeweis und Sein und Person zu begründen suchte, nämlich die Einsicht, dass es eben nicht nur solche wesenhaft begrenzte Eigenschaften gibt, die, wenn sie auf Gott angewendet werden, nicht mehr als Bilder sein können, wie wenn man Gott mit einem Löwen, mit einem Adler vergleicht, metaphorisch von Gott spricht. Sondern es gibt auch drei Gruppen von Eigenschaften, die wir als reine Vollkommenheiten, als absolute, schlechthinige Vollkommenheiten bezeichnen können, auch wenn sie auf der Welt immer nur begrenzt sind. Aber das, was, wie Scotus sagt, ihre Ratio formalis, das, was sie formell als solche konstituiert, hat diese Grenzen nicht. Das sind einmal alle allgemeinsten Eigenschaften, wie des Seins, wie zum Beispiel Sein, intelligibel oder erkennbar sein, Realität, Wesen, etwas sein oder auch zum Beispiel Gut, Wert, Schönheit. Also diese Eigenschaften, von denen wir können wir erkennen, dass überhaupt kein Seiendes und daher auch ein göttliches Seiendes nicht jenseits oder über diesen Eigenschaften stehen kann. Und aus diesem Grund handelt es sich hier um Attribute, die man nicht als Bilder von irgendetwas anderem auffassen kann. Es handelt sich hier gleichsam um absolute, schlechthinige Vollkommenheiten, die zu besitzen absolut besser ist, als sie nicht zu besitzen. Hätte Wittgenstein diese Einsicht gewonnen, hätte er nicht behaupten können, was er behauptet. Nun, diese Eigenschaften, diese absoluten oder schlechthinigen Vollkommenheiten, sind nicht nur diese allgemeinsten, die alle Dinge besitzen und deshalb kann nichts über ihnen stehen, sondern es sind auch Eigenschaften, die viel konkreter sind, zum Beispiel das Leben. Wir können einsehen, dass man nicht höher stehen kann als Leben ohne zu leben. Man kann das absolute, göttliche Leben besitzen, aber man kann nicht größer sein als lebendig ohne zu leben. Man kann nicht größer sein Als eine Person, die bewusst lebt und sich selbst kennt und anderes kennt, als man kann nur diese personale Eigenschaft der Erkenntnis und des Bewusstseins in vollkommenster Weise besitzen. Man kann nicht größer sein, als gerecht zu sein, ohne gerecht zu sein. Also hier auch auf der Ebene der Personen finden wir solche reinen Vollkommenheiten. Und schließlich auf einer dritten Ebene exklusiv göttliche Eigenschaften, wie die ewige, wandellose Präsenz, in dem kein Vergangen und kein Zukünftigsein mehr ist, oder notwendige, reale Existenz, die kein Wesen auf der Welt besitzt, oder Allwissendheit oder andere und absolute Unendlichkeit des Besitzes der Vollkommenheiten. Und von all diesen reinen Vollkommenheiten können wir gerade einsehen, dass sie schlechthin besser sind zu besitzen als nicht zu besitzen, und dass deshalb, wenn wir sie Gott zuschreiben, wir nicht anthropomorph sprechen, sondern im Gegenteil, sie kommen in erster Linie und allein Gott zu. Diese Eigenschaften sind nicht nur absolut besser zu besitzen, als sie nicht zu besitzen, und können deshalb in Wahrheit Gott und ihm allein primär zugesprochen werden, sondern sie erlauben auch Unendlichkeit. Solange sie begrenzt sind, sind sie nicht sie selber. Nur wenn sie absolut unbegrenzt sind, sind sie die Gutheit selbst, die Gerechtigkeit selbst, das Sein selbst, das Leben selbst, die Erkenntnis selbst. Und schließlich sind sie alle miteinander vereinbar. Die Eigenschaften der Welt, die Vollkommenheiten der Welt, insofern sie wesenhaft endlicher Natur sind, wie die Eigenschaften der verschiedenen Tier- und Pflanzenarten, kann nicht ein Wesen in sich vereinen. Nicht einmal ein Wesen kann zugleich männlich und weiblich sein. Das sind zwei einander ergänzende, aber nicht im selben Wesen vereinbare Eigenschaften. Hingegen die reinen, diese absoluten Vollkommenheiten, sind alle sogar so, dass nur wenn sie vereint sind, sind sie auch voll in ihrer Unendlichkeit erfüllbar. Und deshalb können wir sie alle Gott zuschreiben und sagen, er ist das Leben selbst, das Sein selbst, die Gerechtigkeit selbst, die Wahrheit selbst. Und wenn wir diese Erkenntnis gewinnen, dann ist dieses dritte und tiefste Argument Wittgensteins, dass jede Religion nur metaphorisch und eigentlich falsifizierend ist, eigentlich eine Idolisierung Gottes ist oder eigentlich Unsinn ist, wie er sagt, zu überwinden. Und dann ist der tiefste Sinn, dann liegt der tiefste Sinn des menschlichen Seins und Lebens darin, dass er erkennt und in Beziehung sich setzt mit diesem absoluten göttlichen Wesen, das der Gegenstand der Anbetung, der letzte Gegenstand des Dankes, der letzte Adressat seiner Bitten und der letzte und höchste Gegenstand seiner Hoffnung und seiner Liebe ist.